Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Am Mikrofon Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Es scheint ganz neutral zu sein. Ein simples Tauschmittel. Etwas, das unsere Wirtschaft am Laufen hält. Das Geld. Aber das Geld hat seine ganz eigene Logik. Und wenn wir es benutzen, dann spielen wir nach seinen Regeln. Welche das sind, darum geht's heute im Hörsaal.
Das Geld schaut, kann man sagen, mit den Augen des Konsumenten auf die Welt und verbucht nur im Preis, was er oder sie aus den Dingen an Nutzen für sich ziehen kann. Die negativen Folgen für andere, die Allgemeinheit, die Umwelt, werden einfach ausgeblendet. Unsere Wirtschaftsweise beruht gar nicht darauf, dass wir Wert schöpfen, wie wir das immer sagen. Zumindest Wert aus dem Nichts schöpfen durch menschliche Arbeit. In Wahrheit beruht unsere Wirtschaftsweise darauf, dass wir systematisch die Gewinne, den positiven Nutzen privatisieren, während wir die negativen Folgen und die Kosten auf die Natur und die Allgemeinheit umlegen.
Oliver Schlaut ist Philosoph an der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz. Er ist unser Redner heute im Hörsaal und er schaut aus philosophischer Perspektive auf das Geld. In seinem Vortrag beschreibt er, wie das Geld uns seine eigene Logik aufzwingt. Wenn wir es benutzen, dann handeln wir verantwortungslos, auch wenn wir das gar nicht wollen, sagt Oliver Schlaut. Er hat seinen Vortrag am 7. März 2024 im Rahmen der Reihe Wirtschaft für wen gehalten. Veranstaltet wird die Reihe von der Evangelischen Akademie im Rheinland in Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbildung Trier und Mittelmosel. Und der Vortrag heißt Das Geld. Worauf haben wir uns da eingelassen?
Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Ich freue mich sehr über die Einladung und über die Gelegenheit, heute Abend in dieser Runde über ein wichtiges Thema sprechen zu können. Das Geld. Worauf haben wir uns da eingelassen? So lautet die Frage, die ich mir in meinem Vortrag gestellt habe. Und ich möchte meinen Vortrag mit einer kleinen Vorbemerkung beginnen, die unmittelbar an den Titel des Vortrages anschließt. Das Geld, worauf haben wir uns da eingelassen? Diese Frage mag nämlich in ihrer Formulierung vielleicht etwas unangemessen wirken. Zum einen eignet ihr eine gewisse Nonchalance, ein gewisser Unernst, während Geld ja wirklich eine ernste Angelegenheit ist. Menschen töten sogar für Geld. Zum anderen könnte man erwidern, haben wir uns ja gar nicht wirklich auf das Geld eingelassen. Und hinter diesem Einwand können meines Erachtens ganz gegensätzliche Intuitionen stehen. Mal erscheint uns nämlich das Geld wie eine Naturgegebenheit. Wir haben uns nicht darauf eingelassen, weil es ja schon immer da war. Nicht wirklich menschengemacht ist, sondern gleichsam von selbst in die Wirklichkeit drängte und heute schlicht und ergreifend nicht mehr wegzudenken ist. Ein andermal möchten wir vielleicht erwidern, wir haben uns nicht auf das Geld eingelassen, gerade weil wir es selbst gemacht haben. Das Geld ist ja unser Geschöpf und wir sind damit sein Gebieter. Ich denke, beides ist zugleich richtig, aber auch zugleich falsch. Es hängt davon ab, was genau wir darunter verstehen. Selbstverständlich ist das Geld einerseits ein menschliches Geschöpf. Wir haben es geschaffen. Das Geld ist damit in seiner Existenz und in seiner Gestalt eine zufällige, historische Tatsache. Es hätte auch in der Menschheitsgeschichte ganz anders kommen können. Es ist ungeheuer wichtig, sich dies vor Augen zu halten, gerade wenn man heute kritisch über das Geld nachdenken will. Das Geld muss nicht da sein. Man kann es verändern, man kann seine Funktionsprinzipien modifizieren und vielleicht kann man es sogar abschaffen. Das sind Fragen, die uns natürlich an meiner Heimatinstitution, der Hochschule für Gesellschaftsgestaltung in Koblenz, besonders interessieren, da wir in diesem Rahmen gemeinsam mit unseren Studierenden an möglichen Zukünften arbeiten und wo wir uns die Frage stellen, welche Rolle das Geld dabei spielen kann. kann es ein Werkzeug bei der Gestaltung einer gerechten und nachhaltigen Zukunft sein? Oder ist es vielleicht eher ein Hindernis dabei? Es ist wichtig, denke ich, dass wir uns diese Fragen ganz unideologisch, wirklich als offene Fragen stellen können. Aber, und hier kommt das Aber, das nicht weniger ist. Das Geld ist menschengemacht, sagte ich gerade. Aber das Geld ist doch zugleich auch wie eine Naturtatsache, die unabhängig von den Menschen besteht. Und damit meine ich zweierlei. Erstens ist das Geld ja gar nicht durch einen bewussten Entschluss geschaffen worden. Es hat sich doch irgendwie von selbst gebildet und hat sich dann in unser Leben eingeschlichen. Und zweitens, wir kontrollieren das Geld ja gar nicht. Das Geld, wenn es einmal da ist, entfaltet eine ganz eigene Dynamik. Es setzt Kräfte frei und verändert den Lauf der Geschichte und damit auch unser Leben darin. Friedrich Engels hat dies einmal an der Geschichte Athens gezeigt. Seiner Auffassung nach war es das Geld, welches das Athener Gemeinwesen geradezu gesprengt hat. Die Athener haben sich auf das Geld eingelassen und sofort die Kontrolle darüber verloren. Das Geld kann also beides sein und ist auch wirklich beides. Menschlich, menschengeschaffen und doch wie eine Naturtatsache. Aber das ist kein Widerspruch. Das Geld ist selbstverständlich eine menschliche Einrichtung, hat aber eben zugleich auch eine ganz eigene Realität und eine eigene Dynamik. Im Grunde ist das ganz leicht zu verstehen. Das gilt ja sogar für richtige, und damit meine ich bewusste und absichtlich herbeigeführte Erfindungen. Um aktuelle Beispiele zu zitieren, denke man an das Internet oder an die künstliche Intelligenz. Beides sind in der Tat bewusst gesuchte und herbeigeführte Erfindungen, die aber Auswirkungen haben und unsere Gesellschaft umgestalten in einer Art und Weise, die schwerlich irgendjemand hätte voraussagen können oder noch voraussagen kann. Wir wissen schlichtweg nicht, was diese Erfindungen mit uns machen, obwohl wir ihre Urheber sind. Und umso mehr gilt dies natürlich für so eine Sache wie das Geld. Das Geld, das zwar auch eine menschliche Erfindung ist, aber das doch von niemandem erfunden worden ist. Dies war eine bloße Vorbemerkung zu meinem eigentlichen Vortrag. Ich denke, diese Vorbemerkung war wichtig, weil sie den nötigen Rahmen absteckt, um über das Geld nachzudenken. Die Herausforderung, wenn man über das Geld nachdenken möchte, besteht darin, möchte ich zusammenfassen, beide Momente in einer Balance zu halten. Einerseits ein Bewusstsein darüber, dass wir es mit einer zufälligen Tatsache zu tun haben, die wir nicht einfach hinnehmen müssen. Aber andererseits, dass diese Tatsache, wenn wir sie denn hinnehmen, durchaus ihre eigene Dynamik entfaltet. Und wir zwar noch ihr Schöpfer, aber schon lange nicht mehr ihr Gebieter sind. Das Geld dreht das Verhältnis um und bestimmt über uns. Das ist zumindest die Arbeitshypothese, die ich mit meinen Kollegen Aldo Häsler und Frank Engster in unserem aktuellen Buch »Kleine Philosophie des Geldes im Augenblick seines Verschwindens« verfolgt haben. In diesem Buch, das noch diesen Monat erscheinen soll, haben wir uns die Aufgabe gestellt, in einer philosophischen Untersuchung zu erkunden, was alles im Geld sozusagen unsichtbar mit drinsteckt, was das Geld ohne unser Wissen mit sich bringt und uns, wenn wir es verwenden, überstülpt, ohne dass wir das unbedingt merken. Die Lehrbuchökonomie hat sich bekanntlich nie sehr für das Geld interessiert. Sie hat das Geld nämlich als ein bloßes Mittel betrachtet, gewissermaßen so eine Art Schmieröl, das die Maschine besser laufen lässt, aber den eigentlichen Wirkmechanismus der Maschine nicht verändert. So gesehen wäre das Geld eine ziemlich uninteressante Zutat, der man nicht besondere Aufmerksamkeit zugestehen müsste. Aber das stimmt schon rein ökonomisch nicht. Für uns heute im Finanzkapitalismus liegt das eigentlich auf der Hand. Es ist ein riesiger Finanzmarkt entstanden, der einen enormen Einfluss auf die Wirtschaft hat. Und zwar nicht einfach die Wirtschaft mit Krediten versorgt, sondern sie geradezu vor sich hertreiben kann und ihr tatsächlich neue Regeln aufzwingt. Das Geld macht das Spiel nicht einfach flüssiger, sondern es verändert die Regeln des Spiels. Man sieht hier, dass das Geld schon rein ökonomisch betrachtet kein neutrales Mittel ist. In der kleinen Philosophie des Geldes treiben wir diesen Gedanken noch weiter und verfolgen die These, dass das Geld auch philosophisch betrachtet nicht neutral ist. Das Geld bringt nicht nur eine bestimmte Wirtschaftsweise mit sich, sondern auch ein bestimmtes Menschenbild und sogar eine ganze Weltanschauung, eine ganze Kosmologie. Dies möchte ich in meinem Vortrag heute Abend an einem einzelnen Aspekt exemplarisch aufzeigen, nämlich dem Aspekt der Rationalität, der Vernunft. Und damit kommen wir zum eigentlichen Hauptteil meines Vortrages. Es geht um Geld und Rationalität. Das ist ein altes Thema, aber wir müssen hier zum Glück nicht die ganze Geschichte aufrollen. Es reicht, sich einen einzelnen wichtigen historischen Moment dieser Geschichte herauszupicken. Ein Moment vor ziemlich genau 100 Jahren. Vor gut 100 Jahren hat Europa eine Reihe von sozialistischen Revolutionen gesehen. Vor allem natürlich die russische Revolution, die zur Entstehung des sozialistischen Ostblocks führte, der dann einige Jahrzehnte später wieder in sich zusammengebrochen ist. Für die Ökonomen vor 100 Jahren stellte diese Situation eine enorme Herausforderung dar. Und zwar für die Ökonomen in beiden Lagern. Sowohl die sozialistischen Ökonomen als auch für die kapitalistischen Ökonomen. Die sozialistischen Ökonomen standen plötzlich vor der Aufgabe, konkret zeigen zu müssen, wie eine Planwirtschaft, und das heißt im Extremfall eine Wirtschaft ohne Geld, überhaupt funktionieren kann. Wie genau soll eine solche Wirtschaft aussehen? Wer trägt in einer solchen Wirtschaft welche Verantwortung? Wie werden in einer solchen Wirtschaft Entscheidungen getroffen? All dies waren offene Fragen, die man erst beantworten musste. Bei den kapitalistischen Ökonomen verhielt es sich natürlich genau umgekehrt. Sie standen plötzlich vor der Aufgabe, zeigen zu müssen, dass eine geldlose Planwirtschaft überhaupt nicht funktionieren kann. Dass sie nicht nur scheitern kann, sondern geradezu zum Scheitern verurteilt ist. Und diese Diskussion, und aus diesem Grund ist sie für uns heute noch interessant, kristallisiert sofort um die Frage der Rationalität, der ökonomischen Vernunft. Was ist eine vernünftige ökonomische Entscheidung? Die ganze Diskussion steht dabei unter der Annahme der Knappheit. Wir haben auf der einen Seite eine Bevölkerung mit bestimmten Bedürfnissen. Bedürfnisse, die sich selbstverständlich im Laufe der Zeit auch ändern können, unter dem Einfluss von Moden, aber auch neuen Erfindungen, Veränderungen in der Produktionstechnik und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite haben wir unsere Ressourcen, die Energie, die Rohstoffe, die Arbeitskraft, aber eben nicht in beliebiger Menge, sodass sich die Frage stellt, wie man die Ressourcen vernünftig einsetzt. Das ist ja im Grunde die Kernbedeutung des Wortes Wirtschaften. Ja, wie wirtschaftet man mit knappen Ressourcen, um die vorhandenen Bedürfnisse optimal befriedigen zu können. In einer Marktwirtschaft, und das war nun zu diesem historischen Zeitpunkt wirklich eine ganz neue Erkenntnis, ja, ein ganz neuer Blick auf das wirtschaftliche Geschehen. In einer Marktwirtschaft wird genau dieses Problem, wie befriedigt man optimal die bestehenden Bedürfnisse einer Gesellschaft unter gegebenen Ressourcen und Möglichkeiten. Genau dieses Problem wird auf dem Markt gelöst, und zwar durch den Preismechanismus. Und damit sind wir beim Geld. Was meine ich damit? Der Markt erzeugt durch das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage die Preise. Und diese Preise sind, das war die ganz neue Einsicht, die zu dieser Zeit gewonnen wurde, so etwas wie kondensierte Informationen. In die einzelnen Preise fließen Millionen von Daten ein, sowohl über die Angebotsseite, zum Beispiel wie häufig kommt ein Rohstoff in der Natur vor, wie einfach oder schwierig ist es, ihn zu fördern, wie groß sind die Transportwege bis zum Ort seiner Verwendung und so weiter und so fort, als auch über die Nachfrageseite. Wer interessiert sich alles für diesen Rohstoff? Was können wir alles daraus produzieren? Welche Bedürfnisse befriedigen diese produzierten Waren und so weiter? All dies sind Millionen von Informationen, ein Bild der gesamten Welt quasi, welches in einer einzigen Zahl kondensiert, den Preis. Und wie treffen wir nun rationale Entscheidungen? Ganz einfach, indem wir die Kosten minimieren. Also immer die Lösung mit dem kleinsten Preis suchen. Stellen Sie sich vor, Sie müssten eine Fabrik entwerfen und hätten zwischen verschiedenen Produktionsmethoden zu wählen. Die ressourcenintensivere Methode ist natürlich immer die schlechtere, unter der Annahme von Knappheit. Mehr Ressourcen zu verwenden, um dasselbe herzustellen, ist immer schlecht. Ganz egal, ob Sie in einer Marktwirtschaft oder in einer Planwirtschaft handeln. Aber was, wenn die Entscheidung komplizierter wird? Methode 1 zum Beispiel verlangt viel Material, aber wenig Arbeitszeit. Bei Methode 2 ist es genau umgekehrt. Der Materialeinsatz ist geringer, aber man muss mehr Arbeitszeit investieren. Welche Methode soll man wählen? Wie trifft man hier eine rationale Entscheidung? Die Antwort liegt auf der Hand. Natürlich nach den Preisen. Wir minimieren einfach die Gesamtkosten. Jeder relevante Faktor auf unserer Liste erhält einen Preis, Preise, die wir einfach addieren können. Wir können für jede Methode die gesamten Produktionskosten durch eine einfache Addition bestimmen und dann wählen wir die billigste aus. So einfach trifft man rationale Entscheidungen in einer Marktwirtschaft. Und das Besondere an diesen Preisen ist, dass sie ja nicht nur die Knappheit der Ressourcen widerspiegeln, sondern tatsächlich die gesamte Nachfrage auf dem Markt und damit die gesamtgesellschaftliche Situation. Mit dem Markt, dem Geld und den Preisen haben wir also eine Situation geschaffen, wo jeder Anbieter, jeder Produzent, jeder Konsument einfach seine privaten Kosten minimiert, aber damit nicht nur für das eigene Portemonnaie eine rationale Entscheidung getroffen hat, sondern für die gesamte Gesellschaft. Jede einzelne Entscheidung in einer Marktwirtschaft wirkt daran mit, eine optimale Güterverteilung innerhalb der gesamten Gesellschaft herzustellen. Das zumindest war die Behauptung der kapitalistischen Ökonomen. Geld macht uns in gewisser Weise rational. Es macht uns klüger, als wir eigentlich sind, weil all die Informationen, die im Geld gespeichert sind, eigentlich uns überfordern. Sie stehen uns gar nicht zur Verfügung. Die Situation ist zu groß und zu komplex, um sie zu überblicken. Aber die gesamte Komplexität reduziert sich ja, wird auf eine einzige Zahl projiziert, den Preis. Und insofern macht uns das Geld klüger, als wir eigentlich sind. Es lässt uns an alle denken, während wir nur an uns denken. Wir minimieren unsere privaten Kosten, aber führen damit eine gesellschaftlich optimale Situation herbei. Das also war die Behauptung der kapitalistischen Ökonomen vor 100 Jahren. Und der Umkehrschluss gilt natürlich auch. Geld macht uns rational, aber ohne Geld, ohne Preise, kann man keine rationalen Entscheidungen treffen. Und deswegen, so das Argument, kann eine Planwirtschaft, eine geldlose Wirtschaft überhaupt nicht funktionieren. Dieses Argument wiegt ziemlich schwer. Es wurde vor allem von den heute noch bekannten Vordenkern des Neoliberalismus, Mises und Hayek, entwickelt. Aber es haben sich nicht alle davon beeindrucken lassen. Und hier betritt sozusagen der Held meines heutigen Vortrages die Bühne, Carl William Kapp. Bekannt ist Kapp als Vertreter der ökologischen Ökonomie. Er hat sein Leben lang über die sozialen und ökologischen Kosten unseres Wirtschaftens gearbeitet. Aber alles nimmt seinen Anfang im Jahr 1936, als er in der Schweiz eine Doktorarbeit in Ökonomie schreibt. Der Titel seiner Doktorarbeit klingt für unsere Ohren nicht sehr anziehend. Planwirtschaft und Außenhandel. Meine Studierenden machen große Augen, wenn ich diese Schrift aus der Schublade ziehe. Sie rechnen nicht damit, dass eine Schrift mit einem solchen Titel für uns heute noch relevant sein kann. Planwirtschaft und Außenhandel. Aber schon mit dem Titel ist ein interessantes Problem angesprochen. Außenhandel ist natürlich genau der Punkt, in dem die Planwirtschaft mit den Marktwirtschaften in Kontakt gerät und sozusagen eine gemeinsame Sprache finden muss. Auf dem Weltmarkt. Und das kann natürlich keine andere Sprache sein als die des Geldes, nämlich die Preise. Und hier stellt sich eben wieder die Frage nach dem Geld. Und dieser Carl William Kapp hat nun das Verdienst, den Stier bei den Hörnern zu packen, wenn ich mich auf dieser Weise ausdrücken darf. Die These von Mises und Hayek, das Geld macht uns rational, greift Kapp frontal an, um uns zu zeigen, dass eigentlich das Gegenteil der Fall ist. Das Geld macht uns irrational. Oder um es erst einmal etwas vorsichtiger zu formulieren, das Geld ist nicht einfach ein Mittel in der Ausübung unserer Vernunft. Es bringt vielmehr eine eigene Rationalität mit sich. Und zwar eine Rationalität, vor der wir auf der Hut sein sollten. Für seinen Angriff auf das Geld, auf das Lob des Geldes von Mises und Hayek, schießt Kapp genau drei Salven ab. Das mag etwas martialisch klingen, wie ich es formuliere, aber es ist tatsächlich so. Es sind drei Schüsse, die er abgibt und die alle sehr gut gezielt sind. Ich gehe diese drei Gegenargumente hier der Reihe nach durch. Die ersten beiden nur ganz kurz. Beim dritten, welches für mich das beeindruckendste ist, werde ich etwas länger verharren. Erstens. Das Geld drückt die Nachfrage aus, aber nicht das Bedürfnis. Der Gedanke von Kapp ist an dieser Stelle eigentlich ganz einfach. Preise, so haben wir eben gesehen, kommen durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage zustande. Die Rationalität der Preise führt zu einer optimalen Befriedigung der Nachfrage. Das behaupten zumindest die Ökonomielehrbücher. Und das mag sogar stimmen. Aber was ist eigentlich die Nachfrage? Sind das einfach die Bedürfnisse der Menschen? Die Frage wird normalerweise nicht gestellt. Aber wenn man sie stellt, liegt die Antwort auf der Hand. Natürlich nicht. Nachfrage, das, was wir als die Nachfrage auf dem Markt bezeichnen, sind natürlich nur die solventen Bedürfnisse. Bedürfnisse, die durch Kaufkraft gedeckt sind. Wer Geld hat, kann seine Bedürfnisse auf dem Markt geltend machen. Wer kein Geld hat, nicht. Seine Bedürfnisse werden vom Geld einfach ausgeblendet. Sie existieren auf dem Markt nicht. Das ist die erste Kritik von Kapp. Zweitens, das Geld tut so, als seien unsere Bedürfnisse authentisch. Dieser zweite Punkt verschärft die erste Kritik noch einmal. Selbst wenn Sie Geld haben und Ihre Bedürfnisse somit auf dem Markt zum Ausdruck bringen können, geltend machen können, selbst dann gibt es noch ein Problem. Jeder Mensch weiß, dass unsere Bedürfnisse nicht einfach naturgegeben oder gottgegeben sind. Und die Privatwirtschaft weiß das natürlich am allerbesten. Nicht umsonst investiert sie jedes Jahr Unsummen, Milliarden in Marketing. Natürlich mit dem Ziel, unsere Bedürfnisse zu verändern, zu manipulieren, um ein hässliches Wort zu benutzen. Wir alle sind aber auch in der Lage, unsere Bedürfnisse zu hinterfragen. Brauche ich das wirklich? Muss ich das wirklich haben? Das sind Fragen, die wir uns stellen, wenn wir vor einer Kaufentscheidung treffen. Der interessante Punkt, auf den Kapp aufmerksam macht, ist nun der folgende. Wenn Sie aber einmal bezahlt haben, sind all diese Zweifel, die Sie gehabt haben mögen, ausradiert. Nicht aus Ihrem Geist, aber aus der Bilanz. In dem Moment, wenn man am EC-Gerät den grünen Knopf zur Bestätigung tritt, in diesem Moment steigt das Bruttoinlandsprodukt. auch wenn wir noch am selben Tag den Kauf bereuen und uns darüber ärgern, dass wir uns haben hinreißen lassen, dass wir uns haben überreden lassen, dass wir uns haben manipulieren lassen. Diese Kritik ist etwas subtiler, aber nicht weniger grundsätzlich als Kapps erste Kritik an den Preisen, an der Sprache der Preise. Ich möchte es noch einmal mit anderen Worten sagen. Das Geld ist eine Sprache, aber eine Sprache, die uns als reflektierten Wesen, die ihre Bedürfnisse hinterfragen können, gar nicht gerecht wird. In unserer eigenen Sprache, die Sprache der Wörter, die Sprache, die ich jetzt gerade verwende, um zu Ihnen zu sprechen, in dieser Frage können wir uns selbst hinterfragen. Brauche ich das wirklich? Die Sprache des Geldes ist dazu nicht in der Lage. In der Sprache des Geldes gibt es nur den affirmativen Akt des Kaufes. Der Kauf tut so, als wären meine Bedürfnisse immer authentisch gewesen. Das ist die zweite Kritik von Kapp in der Sprache des Geldes, den Preisen. Und damit kommen wir schon zu der dritten Kritik, die für mich, wie gesagt, eigentlich die beeindruckendste ist. Das Geld, so können wir bei Kapp lesen, blendet die sozialen und ökologischen Kosten aus. Auch hier ist der Gedanke hinter der Kritik wieder verblüffend einfach. Wieder ist der Preismechanismus der Ansatz. Das Spiel von Angebot und Nachfrage. Aber, so fragt Kapp an dieser Stelle nach, was bezahlen wir eigentlich, wenn wir ein Gut nachfragen und dafür zu zahlen bereit sind? Nehmen wir zum Beispiel eine Klimaanlage. Sie verspricht uns auch im Hochsommer einen guten Schlaf bei angenehmen Temperaturen. Und genau das ist es natürlich, wofür wir bezahlen. Allerdings reduziert sich, technisch gesprochen, das Wirkprofil der Klimaanlage nicht auf die Kühle im Innenraum. Eine Klimaanlage bringt jede Menge verschiedene Effekte hervor. Dazu gehört zum einen die Kühle im Innenraum, aber dazu gehört auch die Abwärme und auch ein störendes Betriebsgeräusch. Aber die natürlich nicht im Inneren, wo wir gut schlafen möchten, sondern nach außen hin, wo genau diese Wärme und das lästige Geräusch unseren Nachbarn, die sich keine Klimaanlage leisten konnten, die Nächte noch unerträglicher macht. Die Klimaanlagen heizen die Innenstädte zusätzlich auf, sie führen zu einer zusätzlichen Lärmbelästigung und verbrauchen natürlich auch jede Menge Strom mit allen bekannten ökologischen Folgen. All das ist im Grunde trivial. Der springende Punkt ist nun, dass all diese negativen Folgen im Preis der Klimaanlage nicht berücksichtigt sind. Das Geld schaut, kann man sagen, mit den Augen des Konsumenten auf die Welt und verbucht nur im Preis, was er oder sie aus den Dingen an Nutzen für sich ziehen kann. Die Kosten, die negativen Folgen für andere, die Allgemeinheit, die Umwelt, werden einfach ausgeblendet. Und das gilt natürlich für die gesamte Kette ökonomischer Akteure. Den Endverbraucher, an dessen Beispiel ich gerade die Kritik vorgeführt habe, die Klimaanlage, aber eben auch schon für die Produzenten, die ja selbst wieder Konsumenten von Rohstoffen und Materialien sind und von dort die gesamte Lieferkette hinauf. Es betrifft also unser gesamtes Wirtschaftssystem. Und hier kommen wir zu der großen These von Kapp, für die er in den 1960er, 70er Jahren auch bekannt geworden ist. Unsere Wirtschaftsweise beruht gar nicht darauf, dass wir Wert schöpfen, wie wir das immer sagen. Zumindest Wert aus dem Nichts schöpfen durch menschliche Arbeit. In Wahrheit beruht unsere Wirtschaftsweise darauf, dass wir systematisch die Gewinne, den positiven Nutzen privatisieren, so wie die Kühle in unserem Schlafzimmer, die von der Klimaanlage hergestellt wird, während wir die negativen Folgen und die Kosten auf die Natur und die Allgemeinheit umlegen. Genauso wie die Abwärme und das Betriebsgeräusch der Klimaanlage, die in die Außenwelt abgegeben werden. Und darin sah Kapp wirklich den eigentlichen Funktionsmechanismus unserer Wirtschaft. Eine systematische Auslagerung von Kosten auf die Natur und auf die Allgemeinheit. Der springende Punkt dabei ist jedoch, dass dies überhaupt keine Anstrengung und auch keine Böswilligkeit seitens der ökonomischen Akteure benötigt. Nicht seitens der Produzenten, nicht seitens der Konsumierenden. Wenn wir die Klimaanlage einbauen lassen, dann nicht, um unsere Nachbarn zu ärgern. Und das gilt für die gesamte Wirtschaft. Weder wollen wir etwas Schlechtes tun, noch müssen wir zum Beispiel die ökologischen Folgen bewusst ignorieren. Und warum? Ganz einfach. All dies tut das Geld für uns. Nicht wir sind eigentlich verantwortungslos, sondern wir haben mit dem Geld eine Struktur geschaffen, die dafür sorgt, dass unser Handeln automatisch verantwortungslos wird. Ganz egal, wie wir Individuen sind, ob wir verantwortungsbewusst sind oder nicht. Wenn wir das Geld benutzen, sind unsere Handlungen automatisch verantwortungslos. Es ist in dieses Werkzeug eingeschrieben. Das ist die Rationalität des Geldes. Also, wir lassen uns auf das Geld ein, wollen es vielleicht sogar in bester Absicht als Mittel für rationale Entscheidungen verwenden, aber in Wahrheit bringt das Geld seine ganz eigene Rationalität mit sich. Und wir haben nun auch gesehen, welche Rationalität dies ist. Es ist die Rationalität des bloßen, bornierten Konsums. Die Armen bekommen in der Sprache des Geldes keine Stimme. Die Allgemeinheit bekommt keine Stimme. Die Natur bekommt keine Stimme. Und wir selbst nehmen uns sogar die eigene Stimme, mit der wir einmal mündig waren. Wir degradieren uns selbst zu Konsumenten, die nicht mehr dazu in der Lage sind, sich von ihren Bedürfnissen zu distanzieren. Indem wir das Geld verwenden, verwendet das Geld uns, könnte man sagen. Es stülpt uns seine eigene Rationalität, seine eigene Vernunft über, nach der wir handeln, wenn wir uns eben an den Preisen orientieren. Dies ist der Kern der Geldkritik von Carl William Kapp, wie er sie vor 88 Jahren formuliert hat und die, denke ich, heute an Aktualität nicht eingebüßt hat. Und ich denke, wir sehen recht deutlich, um was für eine Art der Kritik es sich dabei handelt. Kapp stellte ja keine empirischen Studien darüber an, wie der Geldverbrauch Menschen, Gesellschaften, Staaten, Volkswirtschaften verändert. Er geht von einer philosophischen, rein gedanklichen Analyse aus. Und seine Analyse zeigt, dass das Geld eben nicht neutral, kein bloßes Mittel, kein bloßes Schmieröl in der Maschine der Wirtschaft ist, sondern eben eine bestimmte Rationalität verkörpert und mit sich bringt. Ja, mehr noch, sogar ein Menschenbild, nämlich das Bild des Menschen, der diese Rationalität verkörpert, der Konsument. Eine solche philosophische Analyse versuchen wir, das heißt meine Kollegen Aldo Häsler, Frank Engster und ich, auch in unserer kleinen Philosophie des Geldes im Augenblick seines Verschwindens noch weiter zu treiben. Aber anstatt hier weitere Ergebnisse unserer Arbeit vorzustellen, möchte ich als Abschluss dieses Vortrages lieber kurz zeigen, dass die philosophischen Einsichten, die ich hier diskutiert habe, nicht weltfremd sind, sondern unmittelbare praktische Konsequenzen haben in Diskussionen, die wir heute ganz aktuell führen. Dass unsere Wirtschaftsweise ein ökologisches Defizit hat, ist ja heute allgemein bekannt. Interessanter ist es, einen Blick auf die Ansätze zur Lösung dieses Problems zu werfen. Denn da gibt es durchaus einige Versuche, dies mit dem Geld zu tun. Ein relevantes Stichwort ist hier das der sogenannten Warenkosten. Waren mit einem H. Die Warenkosten. Sie haben das vielleicht in letzter Zeit schon einmal gehört, weil es in den Medien recht präsent war. Sogar eine Supermarktkette hat dieses Stichwort öffentlichkeitswerbewirksam aufgegriffen. Ja, eine Discounterkette hat tatsächlich einmal Waren doppelt ausgepreist, mit dem aktuellen Verkaufspreis, aber auch mit den Warenkosten. Die Überlegung hinter diesen Warenkosten ist ganz einfach. Wenn der Preis eines Produktes nur die wirklich bezahlten Produktionskosten abbildet, aber eben nicht die ökologischen und sozialen Folgekosten, So lautet die Überlegung, dann muss man den Preis eben korrigieren, einen wahren Preis berechnen, in dem all das mit drinsteckt. Das klingt erst einmal sehr plausibel, geradezu verführerisch. Vor dem Hintergrund von Kapps Geldkritik sollten wir aber vielleicht etwas skeptischer sein. Wenn nämlich das Problem unserer ökologisch verantwortungslosen Wirtschaftsweise mit dem Geld selbst zusammenhängt, der blinde Fleck unseres Wirtschaftens dem Geld selbst eingeschrieben ist, kann dann das Geld überhaupt Teil der Lösung dieses Problems sein? In Wahrheit ist das eine ziemlich komplizierte Frage, die man gar nicht pauschal mit Ja oder mit Nein beantworten kann. Aber wir können mit der Geldkritik von Kapp im Hinterkopf direkt ein paar kritische Fragen stellen, die unmittelbar an die drei Punkte seiner Geldkritik anschließen und diese Kritik auf diese Warenkosten übertragen. Erinnern Sie sich, wir sagten, erstens, der Preis drückt ja nur die Nachfrage aus, aber nicht das Bedürfnis, nur das solvente Bedürfnis, nur das durch Kaufkraft gedeckte Bedürfnis. Nun, auch der wahre Preis spricht nur die Sprache des Geldes, in der sich eben nur ausdrücken kann, wer welches hat. Bedeutet der wahre Preis also, dass der Umwelt zuliebe arme Menschen verzichten sollen, Wohlhabende aber die Umwelt zerstören dürfen, eben weil sie es sich leisten können? Zweitens, wir sagten, das Geld tut so, als seien unsere Bedürfnisse authentisch. Im Akt des Bezahlens affirmieren wir, dass wir das Produkt wirklich brauchten, räumen alle Zweifel beiseite und in der Bilanz wird der Posten positiv verbucht, selbst wenn wir am selben Tag den Kauf noch bereuen. Aber, so möchte ich zu bedenken geben, ist es nicht genau diese Diskussion nach den eigentlichen Bedürfnissen, die wir heute im Angesicht der ökologischen Krise führen sollten? Was heißt eigentlich Reichtum? Wie wollen wir leben? Was ist wirklich wichtig in unserem Leben? Was benötigen wir? Was wollen wir uns leisten? Das sind, denke ich, die Fragen, die wir eigentlich stellen sollten. Viele Produkte unserer modernen Konsumwelt haben ja eben nicht nur ökologische Folgen, die mit einzupreisen wären, sondern sie haben vielleicht gar keinen echten Nutzen, wenn man sich erlaubt, einmal kurz darüber nachzudenken. Und vielleicht sollten wir all diese schönen Waren nicht teurer bezahlen, sondern in Wahrheit benötigen wir sie gar nicht. Drittens, wir sagten eben mit Kapp, das Geld blendet die sozialen und ökologischen Kosten aus. Aber wenn dies stimmt, wenn das Geld eben nur den individuellen Nutzen sieht, aber nicht die sozialen und ökologischen Folgekosten, die andere tragen müssen, wie will man dann diesen blinden Fleck ausgerechnet mit dem Geld reparieren? Wenn wir der Natur einen Preis geben, so müssen wir uns fragen, sehen wir dann nicht wieder durch die Brille des Konsumenten auf sie und bewerten wieder nur, was für uns von Nutzen ist? Was aber ist eigentlich der Wert der Natur? Und wie können wir ihn angemessen ausdrücken? Dieser letzte Punkt wirft eine ganz grundsätzliche Frage auf, die auch eine uralte Frage ist. Denken wir zum Beispiel an die Sage des König Midas, der sich als Wunsch ausbedang, dass alles, was er berührt, zu Gold werde. Genau das kann uns passieren, wenn wir durch die Brille des Geldes auf die Natur schauen. Alles wird zu Gold. Und wir wissen, wie es König Midas erging. Als er noch am selben Tag ein Festmahl ausrichtete, musste er feststellen, dass ihm alle Nahrung in der Hand zu Gold wurde. Er drohte zu verhungern. In einer späteren Fassung des Mythos nimmt er seine Tochter in den Arm, um sie zu trösten. Sofort wird auch sie zu Gold und das Leben weicht aus ihr. Und jetzt erst gehen dem dummen König Midas die Augen auf und er stellt sich die Frage, die wir heute Abend diskutieren. Worauf habe ich mich da eingelassen? Er bereut es bitter. Die Moral dieser alten Geschichte liegt auf der Hand. Sie hat eine praktische und eine theoretische Seite. Praktisch gesprochen, man kann Geld nicht essen. Wenn es keine fruchtbaren Böden mehr gibt, hilft uns auch ein volles Bankkonto nicht weiter. Theoretisch gesprochen wird hier die Frage aufgeworfen, ob wir mit dem Geld wirklich dem Wert der Dinge einen angemessenen Ausdruck geben können. Und mit dieser Frage möchte ich diesen Vortrag beenden. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war Oliver Schlaut mit seinem Vortrag »Das Geld. Worauf haben wir uns da eingelassen?« Oliver Schlaut hat seinen Vortrag am 7. März 2024 im Rahmen der Reihe »Wirtschaft für wen?« gehalten. Veranstaltet wird die Reihe von der Evangelischen Akademie im Rheinland in Kooperation mit der katholischen Erwachsenenbildung Trier, Themenschwerpunkt Arbeit, und der katholischen Erwachsenenbildung Mittelmosel. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.